Då ska vi sång.
Yes, lyssna.
It's love.
Oida.
It's love.
Und jetzt hat lacht.
Es lacht.
Servus bei Es lacht. Ja, ich weiß schon. Es sind jetzt kurze Abstände zwischen den Folgen, aber ich sage euch eins, feste Veröffentlichungszeiten ist irgendwie was für Ausverkauf-Podcasts. bei so einem schönen, gemütlichen Indie-Podcast wie bei mir, da kann ich einfach veröffentlichen, wenn ich mache. Und wenn ich heute 10 Folgen aushau, dann haue ich es raus. Und es ringt halt in Strömen, und man denkt, das ist doch ein schönes Wetter, dass man die Sommerklamotten aussortiert und sie im Podcast dazu hört. Und wer darf sich da besser eignen als der Herr Gramsen aus Niederbayern? Und er ist ein Musiker, ein Rapper, ein Hip-Hopper und jetzt auch noch ein Autotuner. Was kann ich besagt, bin du eigentlich? Auf jeden Fall ist ein ziemlich guter Mo aus der Nähe von Hengersberg. Und ja, er hat sich mit mir letzte Woche getroffen. Da war es gerade so ein bisschen ein Wechselwetter. Und das hört man auch in der Folge extrem, weil es bläst um uns um wie die Sau. Und dadurch habe ich die Windreduzierung einschalten müssen an meinem super Mikrofon, on the microphone. Und da wird es teilweise ein bisschen blechern, aber ich glaube, man hört es trotzdem ganz gut. Auf jeden Fall ist das eine schöne Folge geworden. Mir hat es total taugt, mich mit ihm zu unterhalten. Und sie hätte dann nur für 44 Grad länger bleiben können. Ist aber nicht gegangen, weil ich habe schon wieder weiter müssen. Und ja, weil wir halt einfach beide Eltern sind, so ist das. Hört es euch an und hört euch vor allem die Musik an. Also ich habe in Grammington eine gehört. Ich meine, Doppel-D habe ich sowieso kennt. Und Bavarian Squad, aber diese Sachen, die er unter Grammington macht auf Spotify, die sind wirklich gut und ich bin jetzt nicht so der Autotune-Freund, gell? Also, wenn das mir gefällt, dann heißt das was. Ja, viel Spaß mit dieser Folge von Es lacht. Ich nehme am Dienstag schon wieder ein Ei auf, also es kommt nicht Schlag auf Schlag und ich wünsche euch ansonsten, dass ihr gut in den Herbst rutscht, weil das der da ist. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, bin ich eigentlich nicht am Zweifeln. Das ist absolut sicher. Und wenn es jetzt noch ein paar schöne Tage gibt, dann werden das Altweibersommertage. Und ich sage euch eins, das ist für mich das allerbeste Wetter, das geben kann. Altweibersommer in Bayern finde ich das Allerschönste. Und 2020 war jetzt ansonsten nicht so berauschend. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, dass ich mich auf einen schönen Herbst freue und ich hoffe, ihr freut euch da alle drauf und vielleicht gibt euch ja der Gramsen sogar einen Soundtrack dafür, das war doch schön. Ja, ich glaube, das war es eigentlich schon. Ah, stimmt, ich habe einen Kulturförderpreis für die Stadt Regensburg gewonnen, das hat mich total gefreut, vielen Dank, ich bin total platt. Das wollte ich noch sagen, das ist jetzt fast schon wieder untergegangen, aber das war für mich großartig und hat mich wirklich gefreut. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, ich habe für die Kategorie Poetry Slam und Kabarett gewonnen, weil ich im Poetry Slam zugegebenermaßen noch nicht so viel zerrissen habe. Da gab es schon andere Kandidaten, Edna Regensburg wie Pascal Simon oder die Theresa Reichel, die hätten den auf jeden Fall in dem Bereich mehr verdient. Aber also ich dachte, man ja Verleiher im Bereich ja, Kabarett und Podcast. Da hätten wir nie mehr zu verlieren, aber so ist es auch okay. Ich schätze, sie haben halt einfach keine Podcast-Kategorie im Kulturförderpreis. Vielleicht ist das ein bisschen zu journalistisch, aber die Schnittmenge von Journalismus und Kultur haben sie auch schon mal bedacht mit dem Tom Muckenthaler. Naja, egal. Ich habe mich gefreut und jetzt ist Herbst und das ist Es lacht mit dem Gramsen. Viel Spaß. Servus. So, Also ich stehe jetzt nicht an einem Wasserfall, sondern ich sitze in der Nähe von Hengersberg und Niederalteich an der Donau, oder? Das ist die Donau.
Das ist die Donau.
Ist die Donau, habe ich sofort identifiziert. Und es geht ziemlich der Wind, weil es gibt da Tief und mehr Glamm, das heißt Kirsten, aber so sicher sind wir uns nicht, weil wir eigentlich keine Nachrichten hören. Aber es scheint so zu sein. Mir gegenüber sitzt wer?
Der Grahamson, habe ich dir. Servus.
Servus. Der hat mich schon ausgestattet hier mit einem Campingtisch und Campinghocker und wir sitzen da jetzt wirklich so schön. Also ich glaube, so schön habe ich noch keinen Podcast aufgenommen. Das ist wirklich toll.
Weil das ist nämlich die Oase. Das ist so unser Donaustammplatz seit Teenagerzeiten quasi.
Sehr gut, also wenn irgendjemand einen Grahamson beim Baum zuschauen will, gegen einen kleinen Obolus kann ich euch verraten, wo das ist. Es geht immer wieder der Wind, aber irgendwie gefällt es uns da jetzt oder so, wenn es jetzt wirklich zu stark war oder wenn der Baum über uns auch noch umfällt, weil der Baum hinter uns ist schon umgefallen. dann
aber nicht heil.
Nicht heil, nein.
Vor ein paar Wochen.
Das stimmt. Dann gehen wir vielleicht doch ins Auto, aber das werden wir jetzt schon hin. Also ich meine, ich bin ja bekannt für einen mittelmäßigen Ton, von daher ist alles gut.
Ich hab schon gehört, ja, du hast da scheinbar hin und wieder ein paar Nörgler, die sich über den Ton beschweren.
Genau. Also ich habe Leute, die sich über den Ton beschweren, aber das gehört dazu. Es ist ja so, das weißt du selber, wenn man auf der Bühne steht, es gibt ja immer wieder Nörgler, die selber in der Trainingshosen auf der Couch sitzen, es aber alles sehr gut in der Theorie wissen.
Die gibt es tatsächlich, ja. Ich habe da auch schon ein, zwei traurige Vorfälle gehabt, aber ja. Die muss man eigentlich ignorieren, glaube ich.
Ja. Zeig mal.
Das war als Vorband von Bebo in Minga. Da habe ich halt echt einen rausschmeißen lassen, der mir so irgendwie eine halbe Stunde, glaube ich, beschimpft hat oder die ganze Zeit nur Bebo blärt hat und so. Und der war sehr aggressiv, hat man auch gemerkt. Und ich habe mal versucht klarzumachen, dass gerade der Bebo das nicht cool findet, was er da treibt. Weil sonst waren wir ja nicht da als Vorband. So. Er hat es aber nicht irgendwie, er hat nicht gemeint, man muss jetzt so aufhören. Und er war dann wirklich grantig und hat ihn echt auszuschmeißen lassen. So. Und das war eigentlich ein Fehler. Ja. Jeder einfach nur das Mai halten sollen und spielen.
Ach, ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich mir, freilich, man muss schon immer souverän sein, aber man ist ja irgendwie auch noch Mensch. Also ich bin auch immer so hin und her gerissen. Also,
was ist dir oft?
Also ausschmeißen habe ich noch keinen lassen. Aber was mir halt total oft passiert, sind so Belehrungen danach. Genau. Wo die Leute dann herkommen und mir erklären, was ich eigentlich meinen kann und was ich wissen sollte und so. Und wo man dann denkt, du, ich habe Politik studiert, ich habe bestimmt schon ein bisschen mehr Ahnung zum Thema Sozialstaat als du. Du, weiß ich nicht, was du jetzt bist eigentlich. Ja. Aber es gibt schon einen Grund, warum ich die Sachen so mache. Da bin ich halt schon manchmal zuwider und dann nervt es mich auch. Weil ich denke mir dann immer so, das hätte doch ich, das darf ich jetzt nie machen beim Kabarettisten, dass ich danach noch hingehe und irgendwas politisch erkläre. Mhm. Ich lasse das auf mich wirken, entweder es taugt mir, es macht was mit mir oder nicht. Und ich denke mir, entweder gehe ich wieder hin oder mal nicht mehr. Oder im Fall es weiter oder nicht. Aber dass du da jetzt hingehst und dem die Welt erklärst, das verstehe ich halt so als Konzept schon mal grundsätzlich.
Passiert das vielleicht nur ein Newcomer? Also da jetzt jemand zum Harder gehen oder zum Polt und sagen, ich glaube, sie wissen nicht, was sie da morgen kannten. Ja. Ich sage es ihnen jetzt.
Erstens das und zweitens passiert das einer Frau. Weil Frauen wissen ja, die wissen ja nichts.
Also
eine junge
Frau.
Ja, junge Frau, woher soll jetzt ich was wissen? Also, und das glaube ich, ist das Problem. Also, dass man dann immer denkt, der Frau, also, ich kann ja politisch, ich kann jetzt da gar keine Ahnung haben.
Das, aber du hörst dazu dann. Also, ich meine, ich darf mir das, glaube ich, gar nicht geben nachher. Ich würde sagen, oh, sorry, ich muss jetzt echt unbedingt weiter. Mhm. Und dann bin ich fort.
Ja, ich glaube, da muss ich halt noch lernen, wie ich reagiere. Also, das ist dann schon noch manchmal ein bisschen schwierig. Aber es kann dann schon sein, dass man vielleicht im nächsten Text wieder auftaucht.
Ah, okay.
Also, es kann überhaupt immer, wenn ich mich immer verärgern kann, sein, dass ich im nächsten Text wieder auftaucht. So, jetzt erzähl mal, wie du eigentlich mit bürgerlichen Namen heißt, weil ich denke, Grahamson ist ja ist ein Pseudonym.
Der Vorname. Also, ich bin eigentlich der Konstantin Gramaller. Ich bin 36 Jahre alt, komme aus Hengersberg, war zwischendrin 6 Jahre in Minga und bin jetzt wieder seit 3 Jahren da, wohne in Niederalteich. Ja, und bin Ehemann, Familienvater, Hobbymusiker, genau.
Was arbeitest du normalerweise?
Ich bin Grafiker, Art Director in der Fernsehproduktionsfirma.
Ach, das ist ja auf vielen Ebenen total praktisch, ne?
Es ist in sehr vielen Ebenen total praktisch, ja. Weil man Videos schneiden kann, weil man jeden Tag einen Photoshop zur Hand hat, wenn man mal was braucht. Genau, also es ist definitiv praktisch.
Ja. Und du hast eine Zeit lang ja in München gewohnt und jetzt darf es mich mal interessieren, wie du von Hengersberg nach München gekommen bist.
Das war wegen einem Praktikum bei Südwild damals. Also der BR hat ja Südwild produziert, das ist die Jugendsendung, die jede Woche woanders war, mit einem schönen Bus und hat da Live-Fernsehen gemacht. Zur falschen Zeit am falschen Sender, so irgendwie 5 Uhr Nachmittag live am 3. So, also wer schaut das an in seiner Teenager-Zeit.
Ich habe das halt damals ab und zu geschaut. Einfach weil ich da gerade von der Schule heim, oder Uni oder was das war, ich weiß gar nicht mehr. Und dann, das war halt so ein toter Punkt, weißt du, was du ein bisschen gammelt hast daheim, so ein bisschen Brotzeit gemacht. Oder so.
Genau, deswegen war auch nie einer wahrscheinlich vor Ort am Live-Set, weil alle daheim gesessen sind und haben rumgechillt. Genau, ich hab in Deckendorf Medientechnik studiert und habe dann ein Praxissemester gebraucht. Und mein Bandkollege, der Franzen, hat gemeint, es war doch cool, wenn ich das bei Südwild mache und nach München komme. So, und das war dann so der Start. Bin dann zwischenzeitlich noch mit kurz heim zum Diplomarbeit schreiben und dann aber aufgezogen, weil ich dann direkt weitergemacht habe.
Und wie bist du überhaupt zum Franzen gekommen? Habt ihr euch da, also wir reden über einen Monaco-Franzen, ja, von Doppel-D. Und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, um Musik zu machen? War das hier vor Ort so typisch Schulbandmäßig?
Nein, gar nicht. Also erstens einmal sind die Jungs, also DJ Spliff war auch noch mit dabei, die sind 5 Jahre älter wie ich ungefähr. Und ich sage einmal, wenn man so 16 ist, dann 5 Jahre saufei. So, dann haben dann 22-Jährige, die schon eine Rapband haben und so. Und das ist einfach Lichtjahre entfernt von mir gewesen. Und es gab das Café Holler damals, das gibt es jetzt auch wieder in Deckendorf. Und da gab es Hip-Hop-Jams. So, und wir waren da halt so die ganz Jungen, die sich nichts traut haben. So. Und der Spliff und der Franzen waren da schon öfter. Und der Spliff war regelmäßig da. Und er hat dann irgendwie mitgekriegt, dass da so junge Hand aus Hengersberg, die auch ein bisschen rappen. Und für Doppel-D haben sie dann noch einen zweiten Live-MC braucht, damit irgendwie live auf der Bühne ein bisschen mehr Action ist. Und das Spliff von ihm hat schon ein bisschen was zum Tor gehabt und er hat mich dann quasi gefragt, ob ich da Lust hätte. So. Und das war so ein bisschen, war das so, am Anfang eigentlich nur so geplant, dass ich echt nur live da bin und rapp eher die Texte mit und sorge dafür ein bisschen mehr Druck. So. Und das ging dann 1-2 Jahre so und irgendwann haben wir dann gemeint, oder der Franzen hat gemeint, ob ich nicht fest einsteigen möchte. Das war dann so. Genau, der Start fürs Trio quasi.
Das ist eigentlich voll der Traum, oder? Das passiert doch ungefähr nie. Also das will doch jeder junge Musiker, der auf ein Konzert geht nach München, will doch eigentlich, dass das passiert, dass dann der Gitarrist sagt, Moment, du kannst ja unfassbar gut Gitarre spielen. Du bist jetzt unser Rhythmusgitarrist, weiß ich nicht, von Deep Purple. Ja, scheißegal, weißt du? Also, und das passiert ja einfach wirklich fast nie. Ich meine, wie hast du dich da damals gefühlt, als das plötzlich passiert ist?
Ich habe mich als Rapper schon geehrt gefühlt, auf jeden Fall, so mit 17, 18, dass da ältere auf mich aufmerksam werden und sagen, hey, möchtest du nicht bei uns mitmachen? Man muss aber dazu sagen, dass Doppel-D jetzt damals nicht den Status gehabt hat wie Deep Purple. Also, ja. Meine Freunde haben dann schon gesagt, so, wow, möchtest du echt mit denen rappen und so und du machst doch eigentlich ganz anderen Sound und so, überleg dir das nochmal. Und für mich war aber klar, nein, also die Jungs glauben an mich, die Jungs sind cool, ich mag die Mucke auch und das fangen wir jetzt an und dann schauen wir mal weiter.
Du, jetzt sind schon ein paar Astel runtergeflogen. Ja, von einem toten Baum. Sollen wir vielleicht uns doch ins Auto kurz hocken?
Ich darf es mal kurz abwarten, ob es nicht.
Okay, wir warten es noch, ob uns der Himmel auf den Kopf fällt. Ja, ist ja schön. Ja, das stimmt. Eigentlich ist es wunderschön. Also für euch jetzt ist es bestimmt auch ganz toll. Und was hast du vorher gemacht? Also was war das für eine Art von Hip-Hop und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass die gesagt haben, das unterscheidet sie so krass? Das war wahrscheinlich dann nicht auf Bayerisch, oder war das?
War Doppel-D damals auch noch nicht so. Ja. Aber man hat es am Franzen schon auch kennt, dass da auf jeden Fall was kommt in der Richtung. Wir sind so Kinder von dem ersten Rap-Boom Ende der 90er gewesen, also so mit 14, 15, Beginner, Freundeskreis, Afro-Rap, also alles, was gemacht, haben wir eigentlich gehört, so von Hamburg, Stuttgart, Minger.
Massive Töne wahrscheinlich.
Aber Massive Töne ist eines der wichtigsten Alben, ja. Kopfnicker, 96. Bisschen Ami, also natürlich auch viel Ami-Rap, Wu-Tang und das Übliche, aber ganz viel von da einfach. Und das war dann so eine Skate-Hip-Hop-Clique. So. Und irgendwann war halt Rappen cooler wie Skaten, weil wir da irgendwie schneller was geschafft haben, wie beim Skaten. Genau. Und dann haben wir so die erste Band gehabt mit 15, Reimelite hat die geheißen. Die haben wir dann aufgelöst aus persönlichen Gründen. So. Irgendwie haben wir uns immer so ganz gut verstanden. Dann haben wir so ein Nachfolgeprojekt gehabt, Golden Delicious. Das war so ein DJ-Rap-Kollektiv irgendwie so. War dann gleich wichtig, auflegen und rappen. Und aus dem raus haben wir dann quasi Spliff und Franzen gecastet. Mehr oder weniger.
Und wie ist es dann insgesamt so hier angekommen? Dann, das ist ja auch immer so eine Geschichte. Also auch sowas, was ich jetzt erst mit 37 feststelle, wenn dann irgendwie, ja, also du jetzt da rausgehst, nach München ja immer, wenn es in Bayern irgendwas zu reißen willst, musst du leider echt immer über München gehen. Und dann kommst du zurück und hast vielleicht deine 2, 3 Papierseiten zerrissen und die anderen waren halt nicht da und haben es jetzt nicht gemacht. Wie ist das erste Mal angekommen da bei dir dann? Also haben die dir gesagt, ja cool für dich, wir gönnen dir das, oder haben die, ja genau, oder waren die dann eher so ein bisschen, oh krass, was gibt mit dem ab, was macht der jetzt?
Also ich glaube, wir haben für den Landkreis eine ganz gute Zeit erwischt, weil zu der Zeit wahnsinnig viele Leute da waren, die irgendwie coole Sachen gemacht haben. Also es gab so viele Punkbands, es gab im Void, in der Nacht von Renn, gab es ein ziemlich cooles Rock-Punk-Festival, wo aber auch sämtliche Leute da waren. Es gab das Café Holler in Deckendorf. Es hat sich einfach überall was geriert. Und deswegen war das jetzt nicht so, du warst jetzt nicht so der eine, der jetzt krass rappt, so irgendwie, oder der eine krasse, der jetzt halt rappt, sondern du bist da nicht so aufgefallen, weil irgendwie jeder was gemacht hat. Entweder haben die Leute aufgelegt oder haben, wie gesagt, irgendwelche anderen Bands gehabt. Wir waren halt da so, wir haben es ein bisschen anders gemacht als die Rapper vor uns. So. Es war ein bisschen mehr Funk drin, das Auflegen war irgendwie wichtiger. Ein bisschen offener und jünger einfach so. Also nicht mehr ganz so verkrampft, glaube ich, wie so die erste Rap-Generation bei uns. Aber es hat schon lange gedauert. Also ich meine, mit 15, 16 machst du jetzt nicht gleich die super coolen Tracks, so die, ja. die jeder feiert. Also es war, glaube ich, lang so ein Untergrundsuppen. So. Es war jetzt kein krasser Erfolg für Korn. Ja. Es war jetzt aber auch nicht total so, dass du sagst, so hier lieber wieder auf. Mhm. So, also man ist schon ein bisschen weitergekommen die ganze Zeit. Aber dann eigentlich erst mit Split von Friends ging es eigentlich erst so richtig los. So. Und das war aber, wie gesagt, auch nicht gleich am Anfang für jeden cool. So. Also gerade dann das Dialekting. Hat am Anfang, glaube ich, für viel Verwirrung gesorgt und auch ein bisschen so, boah, na, gib mir nicht, so mag ich nicht. Aber wir haben ja dann auch gerade das andersrum gemacht. Wir haben dann nicht gesagt, wir warten mal drauf, bis Minger uns cool findet, sondern wir gehen jetzt raus aus Minger, touren die Käfer irgendwie ab so und warten dann drauf, bis Minger wieder sagt, hey, jetzt kommst du zu uns. So. Und im Endeffekt haben wir das tatsächlich geschafft dann.
Ja. Und wie ist überhaupt zum Dialekt gekommen? Ich meine, das ist ja damals eine krasse, mutige Entscheidung eigentlich gewesen. Natürlich ist er irgendwie auf der Hand gelegen. Ich meine, muss man sich bloß mal Nordisch bei Nature hören. Da ist der beste Part ja auch der irgendwie auf Platt gerappt wird, finde ich persönlich. Aber wie hat sich das dann entwickelt?
Also ich glaube, beim Franzen war es so, der hat tatsächlich eine Mission gehabt mit dem Dialekt. So bei mir war es so, ich habe mir eher heute dann von Franzen da reizen lassen. Der Franzen hat die Geschichte und ich glaube, die erzählt er recht oft. Es ist ein Sampler, der tatsächlich aus Deckendorf gekommen ist, in der Juice rechts zerrissen worden. So. Und es gab dann scheinbar auch so eine Zeile in der Kritik, die sollten das Rappen bleiben lassen und beim Schnitzel bleiben.
So. Was eine Freiheit ist, weil Deckendorf einfach nichts mit Schnitzel zu tun hat.
Ja, aber das war es, eine Juice-Redaktion.
Das ist nur mit Knädel, oder?
Die Knädelwerferin, ja genau. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, dass am Friends nicht immer vorgeworfen worden ist, dass man den Dialekt ja raushört. So, und so wird das Niveau, sondern er soll es bleiben lassen einfach. Deswegen war das beim Franzen so die Mission, den Dialekt jetzt echt cool zu machen. Und bei mir war es eher so, ich wollte einfach rappen und am besten halt dann schon natürlich in dem Laber, den ich halt sonst auch habe. Hat man es dann auch erst wieder antrainieren müssen, weil ich ja gerade andersrum auch drauf war. So. Man schaut jetzt irgendwie so, wie massive Töne zum Klingen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich ganz cool ist. Und mittlerweile kann ich es mir auch nicht mehr anders vorstellen.
Ja. Und es hat sich ja mittlerweile eine wahnsinnige Szene gebildet. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn, dieser Bavarian Squad. Wir haben ja auch schon Maniac und ein Liquid im Podcast gehört. Ja. Das ist ja, wenn ich auch sage, ich komme aus Ringsburg, wie oft mir das dann passiert im Norden von Deutschland, dass die Leute sagen, ah, der Liquid, der Maniac, Bavarian Squad. Das ist sofort irgendwie eine Assoziationskette, wenn es um Hip-Hop geht. Und wie, ihr seid ja auch so verstrahlt. Ich meine, wie haltet ihr das eigentlich zusammen?
Fei über E-Mails. Und tatsächlich, weil es halt drei Lager sind. Also es gibt so das Rengsburger Lager, es gibt so das Mingerer Lager und dann gibt es so das Kaff-Lager quasi. Also Franzen, Bebo, Sticky so ein bisschen noch mit Salzburg. Genau, aber die drei Lager connecten sich ständig selber so und wenn es halt dann zu großen Anlässen kommt, connecten sich die drei Lager dann wieder und dann läuft es schon eigentlich.
Ja, cool. Und dann habt ihr angefangen auf Bayerisch zum Rappen und
mit Doppel-D
und ihr habt angefangen, die Käfer zu touren. Und du, was hast du währenddessen so privat gemacht? Hast du da dann gerade fertig studiert gehabt, Pause gemacht, kreativ?
Ich habe gerade angefangen zum Studieren tatsächlich und das war eigentlich ganz gut so, weil ich habe keine Verpflichtungen gehabt, ich habe keine Freundin gehabt, ich habe keinen Job gehabt, habe relativ gut schwanzen können so irgendwie. Weil es eben, also es war nicht wurscht, aber mei, dann warst du halt nicht da. Und ja, dann haben wir uns tatsächlich, glaube ich, so 2-3 Jahre hübschen Arsch aufgerissen und von super Auftritte zu richtig beschissene Abende war alles dabei.
Und wie war das für dich, so das Tourleben? Ich meine, das muss ja, es ist natürlich anstrengend, das wissen wir alle. Es ist ja nicht ganz so glamourös, wie viele Leute das sagen, gerade wenn man in einer gewissen, ja, sag ich jetzt mal, Tiefe noch spielt. Ich meine, es gibt Hotelzimmer, die sind einfach, oder es gibt einfach Unterkünfte, die sind unfassbar und Leute, die sind unfassbar und man muss so viel kommunizieren. Du hast ja keinen Rückzugsort und du musst die ganze Zeit dringen, dass du es irgendwie ertragst. Das ist ja auch ganz anstrengend. Wie ist dir da so gegangen? Also wie war das für diese emotional?
Ich hole ein bisschen aus, weil das beschreibt es vielleicht ganz gut. Also wir haben vor diesen Käfertouren, das waren 2-3 Stück, haben wir halt so vereinzelte Auftritte gehabt. So irgendwie. Und ein Wochenende oder mehrere Wochenenden waren dabei, wo man mit einer Christen-Rap-Band aus Franken gespielt haben. Und das Konzept von dem Ding war so, es sind 3 Rap-Bands, also wir, die Christen-Rap-Band und noch eine, die jetzt nicht mehr weiß. Und man spielt in jeder Stadt so. Also bei denen in Franken, bei uns in Minger und noch woanders. Und dann war der erste Gig, der war ganz okay, dann war der zweite, dann fahren wir der Affe und dann, wir sind mit dem Zug gefahren natürlich, so, weil wir wollten was trinken und dort pennen. So, und dann fangen wir nach dem Soundcheck, wo wir da eigentlich schlafen können. So, dann schauen uns die Christen-Rapper so und sagen so, ja, ihr könnt den Kofferraum rein von dem Auto und dann fahren wir noch eine Stunde weiter da und da hier und da könnt ihr dann schlafen. So, und wir haben gesagt so, hey, schaut.
Das ist aber überhaupt nicht christlich, muss ich jetzt
sagen. Es ist auch nicht christlich, es ist auch gefährlich, es war Winter, also es war bestimmt Dezember oder so, weil wir waren einbackelt in dicke Jacken. Und dann haben wir es so angeschaut und ich meine, ich bin der Kleinste, aber auch gut beieinander gewesen. So, und wie wollt ihr uns 3 in den Kofferraum bringen? Also, ja, das geht schon. Nein, das geht nicht. So, dann haben wir gesagt, gut, wir fahren gleich wieder heim. Wir sind, glaube 5 Minuten nach Einlass rauf auf die Bühne, Kick abgespielt, sofort wieder zum Zug. So, dann ist es losgegangen. Dann waren wir da irgendwo in Bamberg und sind mit dem Zug quasi nicht mehr heimgekommen. Also wir sind dann über Augsburg auf Minger von, weiß ich nicht, 10 Uhr auf die Nacht bis 5 Uhr in der Früh oder so rumtingelt bei Minusgraden. Und irgendwann kam so ein SMS so von wegen, ja, wir kriegen wenigstens die Kohle für den Zug. So, und das war dann so die Geburtsstunde von Paid Sate. Also das war dann so unser Credo, solange der Auftritt quasi Zeit ist und wir können irgendwie umsonst rumfahren oder umsonst pennen, spielen wir alles. Ja. So, das war die Geburtsstunde von diesen Touren. Und wie du sagst, die Unterkünfte sind oft, also wenn es überhaupt welche gibt, sind es beschissen oft. Die Backstage sind verraucht, ohne Fenster, Chlor, dunkel. Das Essen ist auch nicht gut. Du fährst zwangsweise oft zu Mackie. Das war auch unser Ruf so, weil bevor wir uns irgendwie das vegetarische Curry von der Jugendherbergsbetreiberin einpfeifern, wollten wir irgendwie was Gescheites essen. So. Ja, und dann, also, und das merkst du aber erst im Nachhinein, wie das dann eigentlich an dir nagt. So. Also natürlich die Situation, du pennst wenig, du saust frei, du bist ständig unterwegs, du rauchst frei. Währenddessen findest du es geil, so, aber immer 5 Jahre später denkst du so, boah, fuck, was habe ich jetzt eigentlich gemacht die letzten 200 Wochenenden so. Mhm. Ja, und ich meine, wenn es nicht ein bisschen was gebracht hätte, muss man echt sagen, war die Zeit verschwendet gewesen. So. Aber es ist ja immer ein bisschen vorangegangen, deswegen haben wir es halt durchgezogen. So. Ja, aber ich glaube, ich darf es jetzt nicht mehr machen. So, also dieses echt noch mehr Projekt von vorn anfangen und hier 3 Jahre lang einen Arsch abzuspielen vor Leuten, die es nicht interessiert, in der Umgebung, die einfach auch nicht schön und nicht gut ist, so. Da lieber daheim bleiben, über Instagram schauen, dass irgendwie Fans kommen und so und warten, bis du dann wirklich gescheite Gigs hast.
Ja, das stimmt. Oder gescheites Booking, das ist auch immer schön. Und ihr habt es aber dann relativ bald, irgendwann, ja, so bald war es nicht, doch auch einen Erfolg gehabt. Ich meine, es gibt ja einfach Sachen wie 99 oder so, die sind einfach total beliebt oder auch der Watschenbaum. Wie war das dann, wie ist das dann losgegangen und was hat das dann bei euch ausgelöst? Ich meine, das muss ja auch bandintern nochmal, wenn dann ein anderer Zug dahinter ist und jeder hat nur einen Job. Also es ist ja dann auch, bei 3 Leuten sind gleich wieder 3 Biografien dahinter.
Absolut, also wir haben ja im Nachhinein leider, wo der Zug Fahrt aufgenommen hat, haben wir es ja auch dann bleiben lassen wieder. Mhm. Nicht, weil wir es verhorzt, weil wir uns verhorzt hätten, so, weil wir sind einfach nicht mehr zusammengekommen. So. Also der Franzen wollte Vollgas geben, nachdem 99 relativ gut gelaufen ist. Ich habe aber gerade meinen Job angefangen in Minger, der Spliff hat gerade einen Job angefangen in Minger und wir haben gesagt, wir können jetzt nicht gleich wieder eine Vollzeitstelle wieder canceln. So. Wer weiß, was draus wird. So, und das war dann eigentlich der Anfang von der Pause von uns. Und die 3 Jahre davor war aber schon, ich meine, du hast immer gemerkt, so, wenn man es gut anstellt so, und wenn wir mir bleiben und uns vertrauen, so, dann kann das schon was werden. Also uns war das schon bewusst, dass das recht limitiert ist, natürlich so, zwischen Franken und Österreich vielleicht oder Schweiz noch. Aber ich glaube, es hätte uns gelangt. Also wenn wir da zumindest irgendwie bei uns so nach und nach, so wenn die Hallen größer waren, warten, so, dann glaube ich, hätten wir es schon länger durchgezogen, wahrscheinlich. Man muss aber auch sagen, dass das damals mit Rapper ganz schwierig war. Also wir waren jetzt nicht irgendwie eine Rap-Band wie die Fanta 4, so, die jetzt eigentlich nicht Rap-Hörer cool finden, sondern wir waren schon eher ein Fall für wirkliche also Rap-Heads. So. Mhm. Deswegen glaube ich, war das früher oder später sowieso, waren wir an einem Punkt gekommen, wo es einfach nicht mehr größer geworden war. So.
Ja. Und es war ja dann auch zeitgleich dieser, so ein bisschen der, ich meine, das hat vielleicht auch so ein bisschen ineinander gespült, dieser Bayern-Hype, ne? Also es war ja schon auch dieses, plötzlich alle mit dem Dirndl aufs Oktoberfest und dann ist der Harry G. mit seinem Zeug gekommen und es hat, der Labras Banda ist abgegangen ohne Ende. War das für euch, ich meine, es hat so schon oft in dem Zug genannt worden und ich kann mir vorstellen, dass das für euch so mittelcool war. Das heißt, lustig ist ja, dass es für jeden so mittelcool war, der ja, bei dieser Welle dabei war.
Also wir haben, man, die Leute, die du jetzt aufzählst, das waren ja auch cool. So, ja. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, na, mit denen möchte ich nicht in einer Liste genannt werden. Wir haben aber so für uns beschlossen, so gewisse Sachen, die wir einfach nicht machen. Also so in Lederhosen spielen zum Beispiel, hätte man nie gemacht. Wir waren nicht draufgekommen und wenn es jemand von uns verlangt hätte, sowieso nicht. Dann hätte man einmal irgendwie bei so einer komischen Après-Ski-Party spielen können. So, das war ein Riesending gewesen scheinbar, eine Riesenhalle. Und wir waren aber wirklich nur so in die Pausen, wo der DJ, der die Après-Ski-Hits auflegt, war mir gekommen. So immer so für 3-4 Songs und dann wieder runter. Da haben wir auch gesagt, nein, das machen wir nicht. Also ich glaube, wir haben da schon einen ganz guten Radar gehabt, so durch diese Rap-Schule, wo es geht und wo es nicht geht. Mhm. Und der Bayern-Hype war natürlich, also wir haben ein bisschen davon profitiert. Und auf der anderen Seite warst du aber halt natürlich... wir haben schon aufgepasst, dass wir da nicht so reinrutschen in Sachen, die wir eigentlich nicht wollen. So. Mhm. Weil wir haben ja so Songs wie CSU-Rapper und so, wo wir uns klar davon abgrenzen wollten. Mhm. Und nicht einfach aufgepasst haben und geschaut haben, dass wir halt unser Ding draus machen. So. Und ich glaube, das haben, also das, wie gesagt, so, das war so der Punkt gewesen, wo vielleicht gar nicht mitkommen warten. So. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist schon, also diese ganze Bayern-Bewegung, das war irgendwie Fluch und Segen, Zeit zugleich irgendwie, weil die es ist vieles ja jetzt ein total ad absurdum gefühlt, weil also die Leute, gegen die man früher protestieren wollte, mit dem, wir nehmen das Bayerntum jetzt halt weg von euch und hin zu was Coolem und Indie und was man mit, weiß ich nicht, andere Einflüsse noch mixt. Wir nehmen das jetzt weg, weil das ist nicht nur CSU, das ist nicht nur katholisch, das ist nicht nur wir sind Jungen und seine Jungen, sondern wir sind offen und wir sind so. Und genau die man, von denen man sich abgrenzen wollte, die sitzen jetzt teilweise auf die Konzerte und so. Ich glaub, das frisst die auf. Also ich meine, ich sehe das bei manchen Bands. Ja. Ich glaube, bei euch ist das aber nicht so. Bei euch ist nach wie vor das Rap-Publikum, wobei der Rap ja an sich sich brutal verändert hat in den letzten Jahren. Ich meine, zeitweise war es überhaupt nicht beliebt. Also ich weiß nur, wie ich dann immer mich auf so 90er Oldschool-Hip-Hop-Jams gefühlt habe, Neinsk, weil ich und meine Kumpels alle straff auf die 30 zugegangen sind und wir gemerkt haben, da kommt aber gerade gar nichts außer Rihanna und das ist ja kein Rap und jetzt ist halt dieses Autotune und Trap und was weiß ich was, ist ja wieder ganz anders und da komme ich ja ehrlich gesagt nicht mehr richtig mit, irgendwie noch Cardi B hat es bei mir extrem auf. Ich habe da einfach auch keinen Bock mehr drauf, merke ich, und es gibt wenig, was mir gefällt, so einzelne Tracks einfach mal, aber so eigentlich nicht richtig was. Wie war das für euch so, die Entwicklung vom Rap parallel dazu?
Das war tatsächlich halt ein Ding, wo wir extrem damit zum Kämpfer gehabt haben, weil unsere Käfertouren waren in der Zeit von Agro Berlin und wo Rap echt so ein mieses Image gehabt hat und teilweise auch das Geschäft einfach unten war, so 2008, 2009, glaube ich. Ja, okay. Da ging nicht viel. Also wenn du irgendwo angerufen hast und gesagt, hey, wir sind eine Rap-Band, so, dann hast du froh sein dürft, wenn der noch redet mit dir. Mhm. Wenn du aber dann gesagt hast, wir sind eine Dialekt-Rap-Band, dann ist es interessant geworden. So. Und dadurch haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen durchhangeln können. Aber halt die Laufkundschaft war nicht so da. Also das war jetzt nicht so wie 5 Jahre vorher, wo irgendwo steht Hip-Hop-Jam und dann kämen einfach 500 Kids. So, weil denen ist wurscht, was da ist, Hauptsache Hip-Hop. Das war bei uns nicht, das habe ich noch ein bisschen erlebt, so als 16-Jähriger, mit Doppel-D war es nicht so am Anfang. Und ich glaube, wo jetzt quasi Rap dann wieder cooler geworden ist, mit Casper und Materia und so, 2012, 2013, waren wir ja schon immer am Start. Also wir haben jetzt nicht so profitiert, aber ich glaube, wir haben unsere Nische damals gefunden, um das einigermaßen am Laufen zu halten.
Ja. Aber ihr habt ja dann wieder angefangen. Also ihr seid jetzt seit 10 Jahren wieder beieinander. Also das 10-jähriges,
das Album war,
genau.
Das war 10 Jahre, genau.
Genau. Und das Album war 10 Jahre alt und ihr habt das nochmal gescheit gefeiert. Mhm. Wie seid ihr so wieder zusammengekommen? Über den Bavarian Squad dann wahrscheinlich? Oder seid ihr nie auseinander gewesen, habt ihr immer in Kontakt gehabt?
Doch, also man kann es jetzt im Nachhinein sagen, wir waren quasi kurz vor der Trennung. So, also wir haben uns wirklich nicht gestritten, aber das waren krasse Spannungen, Differenzen. Wir sind nicht weitergekommen in unsere Beziehung zueinander irgendwie so. Und wir haben dann gesagt, okay, also ich war eigentlich der gesagt hat, dann lassen wir es bleiben. Lösen wir uns auf, hauen uns bei Facebook aus, ich gehe so. Und das Bliff war aber so besonnen und hat gesagt, nein, das machen wir nicht, weil wir weiß. So, wer weiß, vielleicht verstehen wir uns in 2-3 Jahren wieder und wir sagen jetzt einfach Doppel-D, macht eine Pause und so. Gut, dann war die Pause. Ich habe dann gleich angefangen, parallel an Solo-Sachen zu schreiben, der Franzen A. Und bei mir war dann noch die Zwischenetappe Bavarian Blast damals. Also mit W78 von Feinkost Paranoia, mit T-Kanne von Echo Rausch, mit DJ Spliff und noch Sam Earl und Franz Spencer als Produzenten. Und es hat eigentlich nicht lang gedauert, so nach 2 Jahren war ich der Franzen A schon wieder so ein bisschen connected. Also wir haben dann das Persönliche, das war eigentlich nicht viel, so, wir haben es auch nie ausgeschmatzt, sondern ausgesessen quasi. Ja. Also wir haben uns ja nicht irgendwie gestritten und nicht irgendwie fiese Sachen an den Kopf geschmissen, sondern es hat sich dann jeder so ein bisschen ausgerantelt und dann hat man wieder eine halbe Dringer kennt so.
Die niederbayerische Version der Problemlösung, meine Damen und Herren. Wir haben es ausgesessen, 3-4 Jahre.
Ja, zwei Jahre. Und das war aber dann wirklich schön, so, weil wir haben uns dann gegeneinander, oder wir haben uns quasi füreinander gefreut, wenn beim anderen was geht so. Der Franzen hat ja dann so den ersten Anlauf gemacht mit seiner Solo-Sache. Hat da so diesen Ego-FM-Song gehabt, wo es um so Schnurrbärte geht. Der ist rauf und runter gelaufen. Mit dem Grantler ist vorgegangen bei ihm, eben bei uns so Bavarian Blast und dann mal Solo-Platten, die erste. Und wir haben uns halt immer geschrieben und wenn wir uns sehen, war es eigentlich auch immer cool. Und dann hat es schon so die ersten wieder Remixe oder halt Features gegeben auf die Solo-Sachen. So, und wie es halt dann so ist. Und es war aber auch nie geplant, dass wir jetzt noch mit zu dritt irgendwie was machen. Weil der Spliff ja dann auch noch bei Dicht und Ergreifend irgendwie reingerutscht ist. Und dann hat eh keine Zeit gehabt. So, und dann haben wir aber für den Franzen seine letzte EP, glaube ich, haben wir halt einen Doppel-D-Track dann wieder gemacht, das drittes. Und das war dann so der Startschuss. Und dann ist uns beim Jungsein-Abschied von unserem Mischer aufgefallen, hey, krass, nächstes Jahr ist die BIN 10 Jahre. So, und das war wirklich 1,5 Jahre vorher. Und dann haben wir ausgemacht, wir spielen so ein Jubiläumskonzert, mal schauen, wer kommt. Und haben halt ausgemacht, naja, aber dann machen wir wenigstens 4, 5 neue Songs. So, und das war dann so der Auftakt vor 2 Jahren, dass wir sagen, okay, jetzt aber wirklich. Mhm. Und dann hat aber der Franzen seine Soloplatten parallel fertig machen müssen. Und dann ist schon viel Zeit vergangen, bis wir überhaupt angefangen haben. Dann ist es ein wenig schnell gegangen, aber wir haben es dann auf der Show eigentlich ausgekostet. So.
Ja.
Das war wirklich schön, das war richtig cool.
Erzähl was über die Show, wie war das dann? Ich meine, das ist ja krass, irgendwie, wenn man dann wieder miteinander auf der Bühne steht. Freilich habt ihr euch dazwischen, wie gesagt, getroffen und auch mal so Kollaps gehabt irgendwie. Aber ich meine, wie ist das, wenn man wirklich wieder miteinander dasteht und man ist aber inzwischen vielleicht Papa oder ja, man wohnt wieder daheim und es ist alles ganz anders und es ist nicht mehr dieses... Ich bin jetzt 20, wohne in München und wenn ich halt 4 Bier trinke, ist genauso wurscht, wie wenn ich 8 Bier trinke. So, es ist ja nicht mehr dasselbe Gefühl.
Absolut. Also bei uns war es so, wir haben quasi das Jubiläumskonzert announced an dem Tag, wo Bavarian Squad in der Muffathalle war. Und haben das Feuerwerkbuch gehabt, ich glaube für 250 Leute oder so. Und haben dann bei Facebook rausgehauen und bei Instagram, hey, Jubiläumskonzert, ich glaube im November, also 8 Monate später. Ab jetzt gibt es Karten. So. Und dann hast du so an dem Nachmittag während dem Soundcheck aus dem Büro vom Veranstalter immer gehört, bing, 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 bing. Und es waren schon die Leute, die quasi Karten gekauft haben. Und dann war die Show aber eine Woche ausverkauft, obwohl die erst 8 Monate später war. So, dann haben wir gesagt, scheiße, was machen wir jetzt? Erst ist cool, so, weil 250 Karten weg, aber auch blöd, weil wir haben ja nur 8 Monate Zeit und wir können jetzt keine Werbung machen, weil keiner mehr sich was holen kann. Dann haben wir so mit Mühe und Not geschafft, dass wir den anderen Raum im Feuerwerk kriegen für 400. Haben dann das wieder rausgehauen, dann war das auch wieder auf einen Monat, glaube ich, ausverkauft. So irgendwie. Und dann haben wir uns eigentlich ein halber Zwerg freikind auf das größte Doppel-D-Konzert ever, weil noch nie 400 Leute waren so bei uns. Ja. Es waren nicht immer so 100, 200. Also auf dem Solo-Gig von uns so. Ja, und dann haben wir uns halt hin und wieder getroffen und haben so ein bisschen geratscht, was wir halt machen mit den Naya-Songs und wie die Show sein soll. Aber da haben wir uns ja nie so ganz aus die Augen verloren haben, war es eigentlich dann, wenn du dann raufgehst, war es genauso wie vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren so. Natürlich mit nicht mehr ganz dem Elan und nicht mehr ganz so dem, jetzt sind wir da so. Es war ein sehr familiärer Abend. Wir haben uns extrem gefreut, dass die Leute da waren, dass so viele Leute da waren, dass ganz viele Freunde da waren, dass unsere Frauen da waren und so. Und es war einfach ein cooler Jubiläumsabend, so ein schönes Klassentreffen irgendwie so. Ja.
Und du hast ja jetzt gesagt, dass du ja Soloplatten gemacht hast. Du hast ja jetzt also Crowdfunding gemacht, glaube ich, in letzter Zeit.
Ja,
gell?
Das war nochmal was anderes, genau.
Ja, und wie ist das für dich jetzt im Gegensatz dazu, was unterscheidet das, die Arbeit mit anderen Leuten miteinander und deinen eigenen Shit? Ich meine, also mir geht es ja so, ich habe jetzt beim ersten Programm, also davor habe ich auch so ein Gruppencabarett gemacht, dann habe ich bewusst gesagt, okay, ich muss das alleine machen, weil da muss ich nicht so viel auf eine Kappe kriegen mit ja. Proben und sonst was. Aber ich habe natürlich eine Regie gehabt. Und dem halt einfach von außen mich gespiegelt hat, mir gesagt hat, nein, das geht nicht, du willst jetzt halt nicht über das willst du nicht reden, hör auf und so. Und das war dann... Ja, also die Franzi hat mir das schon gesagt, Eva, wenn du jetzt die ganze Zeit über deine Tage redest, dann werden die Leute bloß drüber denken, dass du die ganze Zeit über deine Tage redest. Du bist die über ihre Tage redet. Du willst nicht dauernd über deine Tage reden. Schon psychologisch bearbeitet. Also es war total wichtig für mich. Und hat mir auch wahnsinnig geholfen. Jetzt merke ich aber schon, jetzt irgendwie denke ich schon über das zweite nach. Und ich weiß halt, dann fühlst du dich wieder so allein, weißt du, dann wird es so, wen frage ich jetzt, welche Regie, wen darf Franzi wieder machen, wie schaut denn das dann aus, über was rede ich, schaffe ich das nochmal so gut wie das letzte, und ich merke halt, ich bin allein, und da fällt mir das dann total krass auf. Wenn ich so unter Leid war, dann ist das zweite, also das zweite Programm vom Gruppenkabarett war überhaupt kein Problem, weil wir halt einfach zu dritt uns zusammengerauft haben. Aber das zweite Programm allein ist irgendwie sehr einsam, muss ich feststellen.
Also bei mir war es ähnlich. Bei der ersten Platten, die hat geheißen 8414, die haben wir angefangen 2013, also eigentlich gleich nach 99. Und ich hätte da definitiv nicht allein Platten machen können. So. Also mein Plan war mit dem Franz Spencer und mit dem Sam Earl. Sam Earl ist ein Produzent aus Hengersberg, der jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren in Wien wohnt. Und einer meiner engsten Freunde, dass die zwei quasi mit mir die Platten machen. DJ Spliff ist auch noch mit dabei. Und dann war das schon in meine Gedanken wie so eine Band. So, also natürlich bin ich Solo-Rapper so. Aber wie du sagst, so dieses Feedback, ist das jetzt cool, was ich da mache, was ich schreibe? Das brauche ich auch so, weil vorher war es der Franzen, der mir gesagt hat, naja, vielleicht so und so. Oder kann man nicht das und das. Und das war aber gut für mich, weil das dann so in so einem Duo, Trio, also der Sam war nicht so oft da, weil er heute in Wien lebt, aber mit dem Franz vor allem, mit dem Spliff war das dann echt so ein Dreier-Kombo. Mhm. Und wir haben da hart gefeilt drauf. Das war dann so ein Coming-of-Age-Platten eigentlich zum 30er damals, weil ich 84er bin und 2014 30 geworden bin. Und die hat es gebraucht, weil sie da voll irgendwie aufgestaut hat. Und weil du davor gefragt hast nach dem Unterschied, das ist schon so, ich als Solo-Rapper bin quasi so ein bisschen so der traditionellere Geschichtenerzähler. So. Also ich mache jetzt keine Party-Tracks wie mit dem Franzen, also beziehungsweise auf eine andere Art. Ein bisschen introvertierter, ein bisschen ruhiger, softer vielleicht. Genau. Und die zweite war aber dann, genau wie bei dir auch, anders, weil da habe ich gelernt, wieder allein zum Funktionieren. So. Ich habe dann genau gewusst, ob der Beat jetzt cool ist oder nicht. Ich habe genau gewusst, ob der Text jetzt cool ist oder nicht. Ich habe gewusst, wo noch was zum Tor ist. So. Und angestachelt hat mir dann eigentlich der Franz, der dann quasi so, wir haben so über uns alle geredet, so als Rapper und Musiker. Und er hat gesagt, ich bin so der einzige von ihnen Rapper, dem es zutrauen darf, eine Platte eigentlich allein zu machen. So. Und dann hat man mir gedacht, ja hoppala, genau so war es ja mit 15. So, also war ja keiner da, der irgendwie gewusst hat, wie das jetzt funktioniert. Und ich habe mir das eigentlich gelernt selber. Und dann haben wir gedacht, das mache ich jetzt. Also weil jeder andere war gerade beschäftigt mit irgendwas. Ich wollte auch keinen fragen. So, kannst du bitte den Job, der dir Kohle bringt, liegen lassen und mir helfen mit dem Job, der dir nichts bringt? So. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich das selber. Und habe dann eigentlich recht lang kaum was gesagt. Habe mir ausprobiert, eben, weil ich halt gewusst habe, was ich da möchte, was cool ist oder wann es cool ist, habe ich gewusst. Und habe dann am Spliff eigentlich so die Platten erst gesorgt, als ersten, wo es zu 3/4 fertig war. So. Und ich habe gesagt, boah, krass, also jetzt einfach noch im Jahr dann irgendwie mit sowas daherkommen, mach es unbedingt fertig. Das war dann die Requiem. vielleicht war das das Crowdfunding, was du gemeint hast, weil da mal Crowdfunding gemacht, so Vinyl, das was geworden ist. Und hab da erstaunlich fei und cooles Feedback gekriegt von anderen Rapper, so. Oder von anderen Musikern. Die ist jetzt nicht so erfolgreich wie jetzt Bebo oder Liquid und so, aber war, glaube ich, so ein Kritiker-Ding. So, das haben ganz viele gesagt, wie cool dass sie es finden. Das Miller haben wir knapp ausverkauft, was für mich solo auch super ist, so, wenn da 150 gleich kommen. Ja, und es hat einfach Spaß gemacht, mal wieder selber da rumzumwerkeln.
Ja. Und wann machst du die Musik? Also, ja. Ich meine, du bist Papa, wissen wir alle.
Spätestens jetzt.
Ja, das ist einfach ja auch schwierig, das in den Alltag einzubringen. Und ja. Meine Kinder haben gern dann Probleme, wenn ich gerade meine kreativen 5 Minuten brauche, weil sie es halt dann auch haben. Also die merken das ja, die riechen das. Und die kommen nicht, wenn ich im Garten arbeite mit irgendwas, sondern da könnten sie ruhig kommen, da habe ich kein Problem damit, sondern die kommen, wenn ich gerade an einem schwierigen Text bin und den auswendig lernen muss, und zwar bis in 2 Stunden. Und, ja.
Das ist eine gute Frage, wann ich das mache, weil ich habe einen 40-Stunden-Job, so, der geht offiziell von 9 bis 6. Und dann eben jetzt Kinder seit, also den ersten, also den Buben haben wir gekriegt 2015, die Tochter jetzt 2020 im Januar. Also meistens am Abend einfach, es hilft nicht. So, also ich kann mir ganz, ganz selten die Freiheit nehmen, jetzt einfach zum sagen, ich bin jetzt ein Wochenende fort und mache Mucke. So. War vielleicht am Gescheitern, so, weil dann dort mehr passieren vielleicht. Ja, aber also ich habe jetzt den Vorteil, ich bin seit 3 Jahren jetzt im Homeoffice, so bei mir. Das darf ich jetzt vielleicht nicht so laut sagen, aber wenn einmal eine Stunde nichts zum Tor ist oder so, dann kann ich auch mal schnell einen Text schreiben oder weiterschreiben. So. Also mir fallen ganz oft Sachen auf die Nacht ein, dann schreibe ich es ganz schnell ins Handy, also vor allem jetzt Texte. Und wie gesagt, so in so einer Stunde oder vielleicht auch mit 2 oder du machst früher Feierabend und drehst dich dann auch um und gehst an einen anderen Rechner. Aber die Regel ist eigentlich, dass ich mich auf die Nacht hinhaue und da muss ich mich echt zusammenreißen, dass ich es dann auch noch mache. Ich schaue dann, dass ich vielleicht dann die Klo ins Bett bringe, weil die schläft früher. Dann kann ich so um 7:30 kann ich mich dann hieß sitzen. Und wenn es gut läuft, dann weiß ich nach 1-2 Stunden, jetzt habe ich was geschafft und dann mache ich weiter. Und wenn nach 1-2 Stunden nichts zusammengegangen ist, dann höre ich auf, so, weil dann bringt es eigentlich auch nichts mehr. Ja. Aber ich versuche eigentlich schon ganz lang, also vor allem seit wir Kinder haben, mir so einen festen Tag zu nehmen, so wie andere ins Training gehen, ins Fußballtraining, dass ich weiß, Montag um 7 schalte den Rechner an und dann geht's los.
Ja.
Weil ich habe gemerkt, so funktioniert ich dann schon. Also man kann schon sagen, man kann nicht auf Knopfdruck irgendwie was Cooles machen, aber du kannst zumindest so einen Rhythmus kennen. Mhm. Und wenn du in einem Rhythmus bist, glaube ich, dann passiert es eher, dass du vielleicht noch eine Stunde oder zwei, dass du einen coolen Einfall hast.
Ja.
Oder dass zumindest den coolen Einfall, der dir am Tag vorher einfällt, wo du nicht die Zeit hast, da jetzt die hier zum Sitzen, dass du weitermachst und da vielleicht ein bisschen was ausarbeitest oder so.
Ja. Aber dir ist das schon wichtig, dass du den festen Job weiterhin so machst, einfach auch finanziell, Family, und dir macht das auch Spaß, du funktionierst schon mit dem starken Standbein jetzt erst einmal gerade, oder? Also du hast da wahrscheinlich sonst keine Hobbys außer Rap, oder?
Nein, außer Musik, muss man sagen. Also ich habe vor 2 Jahren, wo meine Frau noch nicht schwanger war, habe ich schon ein bisschen gehadert damit, so, weil gerade bei Bavarian Squad habe ich halt gemerkt, wie viel das bei den anderen geht, vermeintlich. Wie viel Zeit die dafür haben, wie viel Energie natürlich auch. So, ich meine, ich glaube, außer dem Franzen, ein paar haben schon Kinder. Also, die Hälfte ja Kinder, die Hälfte nicht. Aber da habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht einfach Teilzeit oder einen Tag in der Woche frei oder so. Und war jetzt dann aber während Corona natürlich heilfroh, dass das nicht so war. Also, weil, muss man ganz klar sagen, mein Musikerfreundeskreis trat durch, mehr oder weniger.
Ja.
Je länger das geht, umso weniger Gigs du spielen kannst. Es macht keinen Sinn, jetzt gerade Platten zum rausbringen, meiner Meinung nach. Es machen zwar viel, aber wer weiß, ob du kannst jetzt vielleicht 2 Jahre nicht spielen, so, dann brauchst du jetzt nicht die Platten rausbringen, weil es kann man vielleicht hilft die an Leute. So. Also da muss man ganz klar sagen, ich funktioniere jetzt natürlich, weil ich weiß, die nächste Zeit passiert nichts. So, und ich kann mich zurücklehnen und Musik machen, wenn ich Bock habe. So, aber es gab schon die Zeiten, wo ich natürlich auch cool, also wo ich auch froh gewesen war, wenn ich mehr Zeit dafür gehabt hätte, ganz klar.
Ja.
Deswegen habe ich aber auch gesagt, ich bin Hobbymusiker, weil ich bin kein Künstler. So, also ich mache das in meiner Freizeit und wenn 3 Monate nichts passiert, passiert nichts. Mhm. Das muss man ganz klar sagen und ich habe da den größten Respekt vor alle anderen Kollegen. So.
Ja. Wie hast du das Corona künstlerisch weggesteckt derzeit? Also ich meine, bei mir war das halt so, ja gut, freilich, ich meine, ich habe quasi alles falsch gemacht. Also ich habe einfach wir im Oktober mein Programm rausgebracht. Es ist halt 4-mal gespielt bis zum Lockdown. Vorher sind es immer bloß Ausschnitte. Habe ich jetzt gerade beim Herfahren ein Gespräch gehabt mit einer Freundin, die zu mir gesagt hat, über einen Text, den ich gestern gemacht habe, der relativ nachdenklich war, und hat dann gesagt, ich kenne die immer so als taffe bayerische Frau. Sag ich, ja, aber das sind bloß Ausschnitte aus meinem Programm. In meinem Programm geht es um eine Angststörung. Mhm. Ah, okay. Also es geht gar nicht. Ja. Ich kann aber bloß immer das Lustige halt so rausbringen. Weil, ich mein,
weil du die gehabt hast? Oder hast du die
ja, nein, ich habe schon gehabt. Okay. Also nach dem Autounfall ist mir so gegangen und die habe ich überwunden und mir ist das irgendwie, ich liebe so Tabus. Da rede ich einfach gern drüber. Okay. Wie eigentlich jeder gern über Tabus redet, aber halt nicht öffentlich. Ja. Und da haben wir jetzt drüber geredet und da haben wir halt dann auch gesagt, dieses erste, zweite Platten, was machst du als nächstes quasi? Und ich habe dann gesagt, ja, ich denke jetzt eigentlich schon wieder viel drüber nach, was ich als nächstes mache, weil mein Programm ist im Oktober rausgekommen, 4-mal gespielt, dann war der Lockdown, jetzt habe ich es danach 8-mal gespielt, aber halt Open Air mit 1,50 Meter Sitzabstand, wo die Stimmung halt einfach erst aufkommt, wenn es endlich finster ist, weil da kannst du vorher noch so viel Pointen haben, die Leute machen so, das ist einfach, ja, es ist total anders, wie wenn du in so einem dunklen Kabarett-Ding drin hockst. Und ja, also vor allem da merkst du auch nochmal einen Unterschied, wie unzunden die sind, ob du an einem Samstag spielst, wo die was trinken oder an einem Sonntag, wo die nichts trinken und so. Und da habe ich halt jetzt schon mir gedacht, gut, während Corona habe ich dann schon viel überlegt, irgendwie ist das Alte jetzt schon so weit weg, wie es eigentlich gar nicht Zeit dürfen nach einem halben Jahr. Und war aber komplett blockiert, weil ich keine Einflüsse von außen gehabt habe. Also ich habe künstlerisch überhaupt nichts gerissen, weil ich daheim war. Ja, okay. Ich kann nur was zerreißen, wenn ich das sehe und den und wenn meine Freundin das erzählt und wenn irgendwie was passiert. Und das war alles, also ich habe halt wahnsinnig viel so Ablage gemacht und Anträge und solche Sachen. Ja, war auch so gesehen mal ganz gut. Aber künstlerisch hat man das echt, also hätte ich nie gedacht, dass man so viel Zeit künstlerisch hat. Wie war das bei dir?
Bei mir war es anders, weil ich habe vor einem Jahr oder vor 2 Jahren schon beschlossen, ich mache jetzt mal was anderes wie Rap. Ich war so auf dem Trichter, ich muss jetzt singen und mache jetzt so Autotune, Melancholie, Zeugs. Und habe dann auch quasi so den Cut gemacht, so ich fange jetzt nichts oben, was mit Rap zum Tor hat. So. Außer mit dem Friends und mit dem Spliff eben damals die EP. Und hab da halt so probiert, ganz andere Musik zu machen, also nicht ganz andere, es waren schon nur Beats, aber halt irgendwie mit Akkorden. Ich habe so ein bisschen Klavier gelernt, 3-4 Videokurse oder so. Es hat gelangt für ein bisschen Moll. Und und es war dann so, ich war dann im November letztes Jahr, war ich beim Sam und habe quasi so eine 5-Track-EP fertig gemacht in Wien. Und hab mir dann schon so den Plan gemacht, ich spiele das nicht live, weil es möchte bestimmt keiner singen. So, und bring dann so ab März, glaube ich, war es, oder Februar, März oder Februar, Monat für Monat einen Song raus und dann im Juli die EP noch mit ganz. So. Und das war mein Plan für 2020. So. Und dann haben wir gedacht, so gut, und was im Herbst ist, da schauen wir halt dann. Hab mir auch wegen der Gloren nichts vorgenommen, live zum Spielen. So. Es war einfach so, es war eh ausgemacht als so ein Daheim-Sitz-Jahr, so quasi, und ein bisschen rumwergeln. Deswegen hat mir Corona nicht so viel gemacht, weil ich habe meine Musik fertig gehabt, so. Hab die dann rausgebracht, Monat für Monat, und hab parallel so ein bisschen was anders gemacht, aber nicht viel eigentlich, weil Januar, Februar war ich in Elternzeit, dann war März, habe ich wieder angefangen zum Arbeiten, dann war Corona, so, dann war der Kindergarten zu, der Chlor war daheim, dann war, jetzt wird es wieder schlimmer, dann war im Juni war Kurzarbeit und jetzt sind wir im August schon, also das Jahr ist eigentlich beruflich eh schon gelaufen, so, jetzt schneide ich noch 1-2 Filme in der Arbeit hoffentlich und dann schauen wir, wie es nächstes Jahr wird. Also künstlerisch, auf die Frage zurück zum Kämmer, hat es mir nicht viel gemacht, weil, wie gesagt, es war nichts eingeplant, so. es ist mir nichts verloren gegangen, deswegen. Und Kreativität habe ich eh daheim lernen müssen, weil ich bin auch nicht so viel unterwegs mehr wie früher. So, also natürlich passiert bei mir auch mehr, wenn ich auf Shows von anderen bin, wenn ich einmal im Jahr wieder in den Club gehe und so. Aber ich kann das trotzdem ganz gut, mir quasi aus dem Internet so Inspiration zu ziehen. Spotify und Instagram und so, das geht dann schon.
Wir fliegen jetzt dann bald weg. Es nimmt jetzt ein bisschen Fahrt auf, aber wir haben jetzt angefangen im Sturm und es war wahnsinnig komisch, wenn wir plötzlich im Ruhigen sitzen dürfen. Ich glaube, alle haben sich schon daran gewohnt. Ja, das verstehe ich total. Wie ist das generell für dich, so jetzt der kulturelle Einfluss von Hengersberg und Umgebung? Tut dir das gut? Ich meine, ich wohne auch total am Nee, ich will jetzt nicht sagen aus der Welt, weil es gemein ist.
Aber es schaut schon sehr danach aus.
Ja, also es ist wirklich, also zum, um irgendwas zum Kaffee brauche ich auf jeden Fall schon mal ein Auto.
Okay.
Und der Bus kommt zweimal am Tag, ja, hin und zurück, 2 Stunden Unterschied. Das ist schon krass für mich, weil ich zum Beispiel gern Zug fahre und solche Sachen, aber mei, es, wir haben halt bloß da ein Haus gekriegt. Wie ist das jetzt für dich, weil ich meine, jetzt auch das Live, das die anderen zu leben, jetzt gerade der Maniac und der Liquid, ich meine, die machen in Ringsburg, gehen die umeinander, die Stadt ist voll, die ist so voller Leute, dass du keine Leute mehr sehen willst. Weil alles einfach, also da ist mir sofort aufgefallen, wow, eine Donau ohne Leute. Ja, ja, genau. Und wie ist das bei dir so? Genießt du das? Gibt dir das auch Kraft? Findest du das cool am Land zu sein oder fällt dir die Stadt schon manchmal ein bisschen?
Also mir gibt es definitiv eine Ruhe. So Kraft weiß ich jetzt nicht, aber eine Ruhe. Müsste die länger drüber nachdenken, aber ich glaube, ich ziehe mal die Kraft tatsächlich von woanders her und finde es dann gut, dass da recht ruhig und stark ist. So, also ich bin ja erst recht spät weggegangen so von da aus dem Landkreis. Das war mit 25. Und weil wir davor von Angststörungen geredet haben, ich habe das nämlich auch mal gehabt. So. Also mit 2011 hat es mir ein bisschen zleckt und das war dann auch so Angststörung so ein bisschen gemischt mit so Erschöpfungssachen so quasi. So, es war der Umzug, es war die Band, es war mit der Freien zusammenziehen, es war der Jobanfang, Diplomarbeiten noch fertig schreiben, so, es waren so 50 Sachen, wo es dann irgendwann mir einen Schalter gelegt hat. Und deswegen habe ich die Stadt auch nicht so genießen können, weil du hast dann erst mit 2-3 Jahren damit zum Tor gekommen, dass du da wieder rauskommst. Und dann haben wir schon wieder weggezogen. So, da waren es noch 2-3 Jahre dann mit dem Kind so. Ja. Aber ich bin jetzt nie so richtiger Münchner geworden. So. Also mein Bruder, der lebt auch in Münger, aber schon länger. Der ist jünger wie ich und lebt es halt wirklich voll. Also ja, der glaube ich, da hat sich härter wie ich auf jeden Fall da wieder zurück zum Kämmer. Und ich genieße schon, weil du halt einfach, du hast mehr Platz, du hast mehr Luft, mehr Raum, wie du sagst, so, du triffst nicht ständig irgendwo Leute an der Donau oder so. Und ich glaube, es ist so ähnlich wie mit der Inspiration, die Kraft kommt von woanders her, so vom Unterwegssein, von Konzerten und so. Und da kann man halt dann wieder zu sich selber kommen.
Ja, das finde ich auch total gut. Also bei mir ist das mit den ganzen, ja, ich habe auch so Burnout schon gehabt und diese Angststörung. Ich bin einfach anscheinend labil. Das hat mir Achillesferse, andere haben schnell ein Quartal oder ja, also, und ich glaube, das ist aber auch, also habe ich mir gleich gedacht, wie du dann jetzt auch gesagt hast, du hast halt immer nachdenklichere Sachen und auch wenn man deine Rap-Texte hört, also man merkt ja auch viel bei dir, dass das, dass da schon ein innerer Dialog auch mit dir selber, Monolog irgendwie stattfindet, egal was das dann ist. Und ich glaube schon, dass sowas wie so eine ländliche Umgebung da einem wahnsinnig gut helfen kann, weil mir das brutal überfordern darf, wenn ich jeden Tag in München war. Also auch in Ringsburg ist es schon so. Ich war gestern Abend in Ringsburg und ich merke halt, früher habe ich mir gemeint, die Stadt gefällt mir und tut mir gut, aber ich merke jetzt halt eigentlich, dass mir die immer unterbewusst, ja, die Stadt war für mich wie ein Betriebssystem, das die ganze Zeit läuft und ich schlafe halt ab und zu und schlafe nicht. Aber das ist die ganze Zeit auch. Und bei uns draußen kann ich so richtig abschalten. Ich schlafe auch so tief und so, das ist richtig gut. Und ich merke, das ist einfach geil. Und dann gehe ich spazieren und triff halt 4 Stunden Gorkorn.
Ja, so, also das finde ich auch wieder cool, dass du halt so in der Früh Brezenhallen gehst im Dorf und du triffst immer dieselben 5-10 Leute und sagst immer Guten Morgen und grüß dich und es ist jeden Tag, jede Woche dasselbe. Das finde ich cool, weil ich es halt so kenne. So. Aber ich kenne schon auch andere Leute, eine Handvoll Leute aus Minga zum Beispiel, mit denen, wenn du am Wochenende am Land bist, die dran durch am zweiten Tag. Die müssen wieder zurück in den Start. Die finden, also denen gestern echt schlecht, weil da heute nichts los ist. So, da kenne ich wirklich 2 live, wo es ganz krass so war. Und das habe ich dann auch verstanden. So, weil wenn du das halt einfach 30, 40 Jahre so kennst so, und am Land einfach nichts damit anfangen kannst, dass da nichts ist und du nichts hörst und keinen Sex, dann verstehe ich das auch. So, aber mir tut es gut auf jeden Fall.
Ja. Und wie ist der Aspekt für dich, dass die Leute reden und dass du der Rapper bist? Und das, also, weil das ist natürlich, also für mich schon auch manchmal, also weil ich spüre das. Ich gehöre zu den Leuten, es gibt Leute, die spüren das nicht, die wollen das nicht spüren, die merken das nicht. Aber ich spüre genau, was jemand über mich denkt. Also das bildet man vielleicht auch, ey, das kann schon sein, aber ich weiß, die dreht sich jetzt um und sagt, Messi. Messi, also kein Wunder, dass gerade bei dir so alles, weil die. Und Das ist natürlich am Land, das musst du der ganzen kennen. Ich bin am Land aufgewachsen, war dann in der Stadt, so wie du, und bin dann zurückgekommen. Es war in einem anderen Teil vom Landkreis Rengsburg, wo mit Leuten noch nicht so kennen. Aber ich glaube, im Schnitt gibt es jede Ratschen überall gleich. Also. Und ich merke aber, dass mir das mit zunehmendem Alter dann auch wurscht ist und dass ich diesen Exotenstatus so ein bisschen genieße und mir meine Leute finde so im Landkreis. Also dann sind mir halt die ein bisschen naschen und dann habe halt ich als Einzige jetzt die und die Jacken drüber beim Edeka. Weil das ist halt dann so. Dafür kennt mich der Edeka-Kasse, kennt mich mit Namen. Ja,
ja. So ähnlich war es bei uns auch und vor allem ganz, ganz früher. Also als wir Teenies waren, hat es mir einen Vorfall gegeben. Also wir haben gekifft, so wie die meisten, so mit 15, 16.
Echt, habe ich nie gemacht.
Hast du nie gemacht? Gut, dann gehörst du zu den wenigen, zu den anderen Hälften, die das nicht gemacht haben. Und auf jeden Fall, es gab dann so eine Fahrt, so eine Ski-Snowboard-Fahrt mit dem Skiclub, mit dem örtlichen. Und wir haben halt unsere zwei Experten in der Gruppe, die halt immer was dabei haben, gesagt, bitte, lass das daheim an dem Wochenende, muss nicht sein. So, was ist passiert? 5 Minuten nach dem Ausbackeln am Freitag auf Nacht, uns hat es erwischt. Oder See hat es erwischt, aber wir haben halt alle zusammengehalten. So. Und spätestens da waren wir halt, wie du sagst, auch so das Dorfthema. Also natürlich waren wir halt dann die Kiffer, die Giftler, die mit den mirden Augen, mit den Schnellscheißerhosen und so. Und mit 16 bist du eh anti-alles. So, und dann waren sie halt, das waren sie halt wurscht. Also Vollgas wurscht einfach. Und dann noch das Rappen und so. Und so, jetzt muss man halt so sagen, ich komme sowieso aus einer, jetzt nicht alternativen Familie, aber wir sind schon dazu animiert worden oder halt recht frei gewesen in unserer Gestaltung, so wie wir sind oder wer wir sind und so. Deswegen war das wurscht. Und es war dann aber spätestens als mit Doppel-D gab es einen riesen SZ-Artikel. Ich wollte jetzt die exakte Überschrift nicht mehr, aber es war halt Hängersperg drin. So, und dann haben wir gedacht, wer aus dem Django Asyl schafft es, dass in der SZ in der Überschrift Hängersperg drin ist. Also spätestens da war dann klar, so, und jetzt ist es mir wurscht. Also jetzt ist mir noch mehr wurscht. Beziehungsweise dann war es andersrum. Dann sind zum ersten Mal Leute eigentlich auf mich zugekommen und stolz gewesen, so, dass das halt jetzt einer schafft. So, Leute, von denen ich das nie erwartet hätte. So, und dann war es halt anders. Dann plötzlich war ich ein cooler Musiker, so, und der einen Hängersperg-Song hat und so. Und, aber es war jetzt nie so, dass ich durch den Marktplatz gehe oder so und die Leute drehen sich um und reden über mich. Also vielleicht war es so, aber dann ist mir nicht aufgefallen.
Ja, es können auch manchmal meine Geschlechtsgenossinnen zum Turm, die noch immer nicht kapiert haben, dass wir zusammenhalten müssen. Ja, das kann auch, stimmt. Aber ja, also mir ist es auch so gegangen. Also ich war jetzt einmal in der SZ und das war für mich irgendwie so... Ja, da habe ich mir echt gedacht, das war krass, jetzt bist in der SZ. Jetzt bist du in der SZ und dann habe ich es meiner Tochter gezeigt, die noch nicht lesen kann, hat schon gesagt, schau mal, ich bin in der SZ, voll das große Foto. Ja. Mir war ganz wurscht, was die geschrieben haben, weil noch eine, die in dem Artikel erwähnt war, die hat mich angerufen, weil halt eben was geschrieben worden ist und so. Und für alle, das habe ich auch gesehen, ihre Punkte, aber ey, was mir scheißegal, ich war in der SZ mit einem großen Büttel, schau mal. Und das habe ich noch immer daheim. Und eigentlich hasse ich das, wenn Leute überall bloß Fotos von sich selber haben, aber ich glaube wirklich, dass ich den SZ-Artikel in einen Rahmen rein tue, weil ich mich so gefreut habe, so über alle Maßen. Also es ist lustig, dass du das sagst, weil ab dem Moment habe ich mir auch gedacht, in alle Strecke reisen war ich einmal in der
ganz SZ. Genau so ist es. Also bei mir ist es auch so. Ich habe zwar nicht eingerahmt, aber schon irgendwo hin, wo er sich gut hält auf jeden Fall. Ja. So, weil das... Ja, vielleicht ist es noch online drin, aber einfach so eine druckte Zeitung in der Hand zu haben, in der wichtigen Zeitung. Und auch nicht nur in einem Lokalteil, den sonst keiner liest, sondern wirklich im Kulturteil oder so. Das hat schon was. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, der ganze Kritikeraufnahme ist ja eh saugut. Also, so wie ich das jetzt hat, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und so. aber also ich habe eh das Gefühl, dass du total gut gelitten bist für die Kritiker. Hast du da irgendwann mal negative Erfahrungen gemacht?
Muss man unterscheiden, Solo, also da, wo es ernst war, wirklich mit der Mucke, jetzt mal alles ab 18, alles vor 18 unterschlagen wir jetzt einfach, eigentlich nicht, tatsächlich. So, ich weiß zwar nicht warum, aber ich glaube, es liegt halt daran, dass ich halt keinen Schmarrn erzähle, dass ich mir echt Mühe gebe so, und dass es dann ab einem gewissen Punkt einfach eine Geschmackssache ist. So, gefällt es dir jetzt oder nicht? Und wenn es dir nicht gefällt, ist es okay, also, aber du kannst nicht sagen, das ist ein Krampf. Oder du kannst nicht sagen, das ist schlecht gemacht, sondern du kannst einfach sagen, meins ist nicht, aber dann ist völlig okay so. Und ich habe so ein bisschen von mir rausgefunden, jetzt die letzten 3-4 Jahre, dass ich halt echt so, es gibt ja immer diese Rappers-Rapper, so, die jetzt vielleicht nicht so erfolgreich sind, aber wo die anderen sagen, hey, der ist echt dope. So, und die Rollen taugt mir eigentlich, also mehr kann ich nicht verlangen, so von mir oder von meiner Kunst, dass meine Kollegen sagen, es ist wirklich gut. So.
Ja. Und du hast ja eben diese Tiefe in die Texte und so, die finde ich ja, also es kann einem nicht gefallen, aber man muss zumindest sagen, da ist was dahinter. Hm. Weißt, also,
hoffentlich, also, genau. Ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass so ist. Ja.
Ja. Es gibt ja die Leute, die hören es halt immer nur nach der Musik und nach der Hookline und nach dem kann ich dazu und so tanzen und kann ich mitgrölen nach 8,5. Ich meine, es gibt halt auch Bierzeit-Rap, das ist alles gut, aber beim Bierzeit-Rap, wenn einer sagt, das gefällt mir jetzt nicht, das ist mir zu euch, die Tiefe kriegst du halt irgendwie nachträglich auch nicht rein. Ne? Und ich finde, das muss man bei dir ja auf jeden Fall sagen. Und wo willst du jetzt halt so hin? Das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig jetzt bei Corona, aber was sind so deine nächsten Pläne?
Also das Autotune Melancholie-Zeug werde ich auf jeden Fall weitermachen. So.
Das machst du unter einem anderen Namen, gell?
Das ist Grammington, genau. Das ist jetzt auch mein Instagram-Namen, wenn es jemand suchen möchte. Weil ich mir gedacht habe, der Gramson ist jetzt nach 20 Jahren etabliert, so, da kennt mich jetzt jeder, jetzt braucht es einen anderen Namen. Und ich wollte auch das nicht vermischen. So. Also ich habe auch kurz...
Klingt da so ein bisschen so englisch-adlig.
Ja. Ja, genau. Ja, es ist so ein bisschen aus dem Reggae so raus. So. Ja. Da gibt es oft so diese Endung. Und das ist tatsächlich der Plan für die zweite. Also diese EP, die erste hat Phase 1 oder Phase 01 kosten und ich mache jetzt einfach immer Phase 02, 03, 04, 05. Weil dann kannst du halt viel schneller abschließen und sagen, so, dann sind jetzt wieder 4-5 Songs fertig. Mhm. Und es ist ein bisschen der Druck, dass du halt wirklich eine zweite machst, so, weil wenn es die 1 gibt, ohne eine 2, ist es irgendwie abläht. Das ist der Plan, vielleicht für nächstes Jahr. Und so rapmäßig, weil ich war und bin schon auch so wie du, ein bisschen gelangweilt so vom Rap-Geschehen. Ich finde es jetzt aber interessant, dass es halt allmählich jetzt so diese Erwachsenen-Rap-Alben gibt. So. Also das letzte Jay-Z-Album hat mir brutal gut gefallen. Max Herre jetzt wieder so das letzte. Und finde das vielleicht, also das, ich stelle mir das immer so vor, wie am Reißbrett wirklich so eine so Erwachsenen-Rap-Platten von einem Landei so zu machen.
Das fand die unfassbar gut. Also das fand ich wirklich geil, das ist eine geile Idee. Also jetzt so gerade so das Leben von einem erwachsenen Künstler am bayerischen Land schaue. Also das finde ich super, da die absolut sofort.
Ich glaube, dass kein anderer machen darf. So. Ja. Also ich glaube, die Idee nimmt mir jetzt auch keiner weg, selbst wenn ich es jetzt sage. So. Ja. Weil wenn ich mir jetzt meine Rap-Späteln so anschaue, da steht jeder für ein bisschen was anderes. So. Mhm. Von daher, genau, also das war so die Idee, aber das kann auch noch lang dauern, so, weil... Wobei das jetzt vielleicht auch die gute Zeit dafür ist, sowas zu machen, wenn es lang dauert, weil dann kann ich vielleicht in 3 Jahren damit live spielen. Ja, so. Oder in 2 Jahren.
Ja. Was sind deine 3 Lieblings-Rap-Platten? Ich habe jetzt immer mal wieder so angefangen mit solchen Fragen und ich merke, dass es die Leute mir total schwer fällt, da zu antworten. Aber ich weiß, dass die Zuhörer das voll geil finden.
Also da bin ich auf jeden Fall zwiegespalten zwischen aktuell und all-time. Also du meinst jetzt all-time immer?
Ja, ich glaube schon all-time.
Lass mich kurz überlegen. Kannst du dann schneiden, wenn es länger dauert?
Ich kenne da mal im Wind zu hören. Das ist sehr,
wo sie immer wieder zurückkommen. Also auf jeden Fall, was ich lange nicht gewusst habe oder lange nicht kapiert habe, ist die Midnight Marauders von A Tribe Called Quest. So, ich habe die nie so rauf und runter gehört, aber auf die gehe ich immer wieder.
Ja. Gestern hat jemand in der Instagram-Story gehabt, ja, bin ich wieder ausgeflippt.
Ja, brutal. Das haben wir schon dabei. Dann natürlich, wenn man so kommt, Wu-Tang. Enter the 36 Chambers. Ja. Das war so, also wo wir davor geredet haben, über so Rap-Platten. Und dann war sie auch schon die dritte. Also die Wu-Tang ist rauf und runter gemacht, und massive Töne, Kopfnicker. Die haben wir letztens erst beim Kumpel wieder gehört, weil wir haben einen Freund, der ist Deutschrap-mäßig erst spät eingestiegen, so 2010 oder so. Und wir haben dann so Insider-Witze gemacht über Sachen davor und ich habe es einfach nicht gecheckt. So. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt nach der 5. Halbe YouTube raus und jetzt gehen wir Jahr für Jahr zurück. So. Und die haben uns echt den Schulter rausgehauen, bei der Kopfnicker einfach so.
Und die Kopfnicker ist, glaube ich, für mich die Platte 2020 und die Platte, wann ist rausgekommen? 98, 99, um den Dreh, war 16, 99, habe ich die immer gehört.
Welche?
Die Kopfnicker. Also die Kopfnicker, ja, genau. Also, okay. Und 2020 ist die das 96 aber... 96? Nein, dann war ich... Das war
aber
ein
Jahr später.
Ich habe es, glaube ich, mit 16 mit gehört. 16, ja. Genau, ich war in der 10. Klasse, da habe ich immer die Kopfnicker gehört. Und das ist für mich jetzt so eine Wiederentdeckung gewesen. Also, weil dann haben wir irgendwann, was schon so beim Spotify Playlist machen, haben wir gedacht, gibt's nicht auf Spotify. Was ist denn da los? Nein, gibt's nicht. Und dann habe ich geschaut, ja, okay, die gibt's auf YouTube. Wie scheiße ist das? Also dann muss ich ja immer offen lassen dann auch. Und dann habe ich mal geschaut, ja, habe ich noch irgendwo Kassetten? Nein, dann hat es mir eine Freundin, danke Johanna, hat es mir auf den Stick gezogen und hat es mir auf den Stick gegeben. Und dann bin ich zum Achim und hab gesehen, er hat's. Ja, der Maniac. Und hat's in seinem Store und hat halt leichte Scratchmarks und hat 50 Euro gekostet. Und ich so, oh fuck. Und dann bin ich so einen Monat so im Lockdown quasi so um die. Ah, ich hätte es mir kaufen sollen, jetzt hätte ich es daheim, jetzt hätte ich die ganze Zeit hier angehen. Es war viel anders gewesen im Lockdown mit der Platten.
Du hörst nur auf Platten?
Nein, ich höre schon viel auf Spotify auch, aber nur wenn ich halt daheim bin, ja genau. Und dann haben Gott sei Dank meine Kinder haben zweimal meine Plattennadel abgebrochen. Also was heißt Gott sei Dank, aber dann habe ich wenigstens eine andere Entschuldigung gehabt, warum ich es nicht hören kann. Und dann bin ich, also der Achim hat sein Store aufgemacht und ich bin am ersten Tag da geschallt und habe mir die Kopfdecker gehabt. Und ja, für 50 Euro. Ich habe, glaube ich, nur einen Snap, wo man sonst aufgekriegt. Und dann ist der, na wie heißt der, der Rufflow ist dann da gestanden und hat gesagt, das ist eine gute Platte, das ist einfach eine gute Platte. Und dann haben wir alle gesagt, ja, das ist einfach eine verdammt gute Platte. Ich weiß nicht, 50 Euro wert ist, aber ja, sie ist mir das irgendwie. Die
Erpressung von der ersten Auflage dann bestimmt. Ja. Aber jetzt darfst du nur hoffen, dass nicht die Reissue nächste rauskommt, weil dann kriegst du das für 15 wahrscheinlich.
Bei meinem Klick ist das wahrscheinlich ja, so. Aber dann kaufen wir die wahrscheinlich nur mal und spülen die anderen nicht auf.
Dann verkaufst du es irgendwann für 100 Euro wahrscheinlich.
Ja. Aber das ist so gut, das ist eine gute Mischung. Die kann ich auch total unterschreiben. Bei mir ist immer noch NWA auch ziemlich weit vorne und die Beastie Boys, das sind so meine zwei Sachen, die. Aber einfach, weil das für mich so Power-Sachen sind, weil ich einfach immer so schüchtern war als kleines Kind, also kleines Kind, als Jugendliche, Schüchternheitsproblem gehabt. Ja. Und die haben mir immer so, weißt du, wenn ich NWA gehört habe, das habe ich so groß gemacht.
Ich war halt einfach zu jung. Also das ist so, alles was so 93, 94, da war ich 10.
Ja.
So, ich habe das dann im Nachhinein natürlich gecheckt, wie wichtig das ist, aber dieses Feeling, wenn du das dann zum ersten Mal hörst, hast du ja dann nimmer, wenn es dir voll reizt. So, und genau, also NWA war nie so meins als Fan. So, genau, aber auf die Kopfnicker kann ich jederzeit zurückkommen. Ja. Also, die sollte man sich mindestens einmal im Jahr anhören, ganz.
Ja. Was denkst du, machst du heute in einem Jahr?
Heute in einem Jahr? Ja, hoffentlich fertige Platten feiern. Das war ein ganz guter Plan vielleicht.
Und jetzt kommen wir eigentlich schon fast zur letzten Frage. Darfst du sagen, dass bei dir jetzt generell läuft?
Ich muss sagen, dass bei mir generell läuft, ja. Also mir geht's gut, meiner Family geht's gut, meinen Kindern geht's gut. Ich wüsste halt nicht, über wo sie mich beschweren säuert. Auch wenn man es natürlich gern macht so, aber es gibt momentan keinen Grund zum Meckern. Also von daher läuft's.
Du, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja. Und ich hoffe, dass der Wind uns jetzt nicht zu sehr gestört hat. Aber ich meine, wenn jetzt jemand uns da singen darf, wie wir da so da sitzen, der darf verstehen, warum wir da geblieben sind und jetzt nicht ins Auto gegangen.
Ich hoffe es unbedingt, dass es nicht allzu tragisch ist. Ja.
Okay,
merci dir. Merci dir, ciao.